Indianapolis, ein Vormittag im Juli 1991. Im High and Richesee herrscht geschäftiges Treiben, denn hier findet die Miss Black America-Wahl statt. Stylisten laufen herum, Reporter testen Licht, die Kandidatinnen üben ihre Auftritte und unter ihnen ist Desiree Washington, eine 18 Jahre alte Studentin, amtierende Miss Black Rhode Island. Sie fällt ins Auge, unter anderem auch einem der prominenten Gäste an diesem Tag, einem gewissen Mike Tyson. Damals 25 Jahre alt, amtierender Boxweltmeister, der jüngste Schwergewichtschamp aller Zeiten. Und für Desirees Familie ein Held, wird sie später im Talk bei Barbara Walters erzählen.
Ich wusste, dass er ein großartiger Boxer war. Mein Vater, mein Bruder, mein Opa waren große Fans, hätten nie einen seiner Kämpfe verpasst, feuerten ihn an. Das war alles, was ich wusste.
Und ausgerechnet er steuert jetzt auf Desiree zu, spricht sie an. Sie unterhalten sich kurz.
Er war sehr nett. Er sagte, du scheinst mir ein nettes Christenmädchen zu sein. Gehst du auf ein Date mit mir?
Und dann gibt sie ihm die Telefonnummer ihres Hotelzimmers. Doch er meldet sich den ganzen Tag über nicht. Erst in der folgenden Nacht gegen etwa 1.36 Uhr klingelt ihr Telefon. Mike ist dran.
Er sagte, kannst du kommen? Ich war geschockt. Er wollte mit mir reden.
Und Washington willigt ein.
Ich dachte, wir würden auf eine der Afterpartys gehen. Ich dachte an nichts Böses. Er wollte nur reden.
Und so steigt sie in die Limousine, in der sich Tyson hat vorfahren lassen. Er lässt seinen Fahrer direkt zu seinem eigenen Hotel fahren, dem Canterbury.
Er sagte, ich muss noch was holen. Dann hat er was gemurmelt über seinen Bodyguard. Ich dachte, wir holen oben nur was.
Beide betreten gegen 2 Uhr sein Zimmer mit der Nummer 606. Und gegen 3 Uhr, das ist belegt, fährt die Limousine Desiree Washington wieder zu ihrem Hotel zurück. Aber was in der Stunde dazwischen passiert ist, das wird Teil eines aufsehenerregenden Prozesses werden. Denn am nächsten Tag geht Desiree ins Methodist Hospital und sagt, ich wurde vergewaltigt. Von Mike Tyson. Natürlich bestreitet Tyson die Vorwürfe, spricht von einvernehmlichem Sex, doch wenig später wird er festgenommen. Der jüngste Schwergewichtsweltmeister der Geschichte in Handschellen.
Ex-Weltmeister Mike Tyson steht in Indianapolis vor Gericht wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Misswahl-Teilnehmerin.
Dieser Fall ist viel größer als die Frage nach Schuld oder Unschuld. Er trifft Amerika an seiner empfindlichsten Stelle, da nämlich, wo extremer Ruhm auf eine verletzliche junge Frau trifft und da, wo stereotype Vorstellungen über schwarze Männlichkeit im Gerichtssaal mitschwingen.
Bei jedem hätten sie gesagt, der Junge hat Spaß, aber ich bin der schwarze Vergewaltiger.
Wie entsteht eine Situation, in der ein globaler Superstar und eine 18-jährige Studentin mit so unterschiedlichen Formen von Macht und Verletzlichkeit aufeinandertreffen? Wie prägen Ruhm, Rassismus und alte Klischees die Wahrnehmung eines Falls? Warum ist er immer noch so explosiv?
Man nimmt sich, was man will.
Viele Gerüchte entstanden. Davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall von Mike Tyson. Das ist ein Fall, der auf den ersten Blick eindeutig wirkt, aber bei genauerem Hinsehen ganz viele Fragen aufwirft. Und die sind noch viel größer und tiefgreifender als die reine Frage, was in dieser Julinacht im Zimmer 606 wirklich passiert ist. Wir schauen uns an, wie Tyson zu dem Mann wurde, der er damals war, wie es zu der Nacht in Indianapolis kam, wie zwei völlig unterschiedliche Leben aufeinander prallten und wie ein Prozess zu einem Brennglas für Amerikas tiefste Konflikte wurde. Alles beginnt in Brownsville, Brooklyn, einem der gefährlichsten Viertel New Yorks in den 1970er Jahren. Hier wächst Michael Gerard Tyson auf, in einer Umgebung, in der Gewalt nicht Ausnahme ist, sondern Alltag. Vor allem Gewalt gegen ihn. Der kleine Mike ist ein Junge, den viele als leichtes Opfer sehen. Er stottert, er lispelt, ist übergewichtig, schüchtern und er wird verspottet, herumgeschubst, gejagt und geschlagen. Freunde hat er kaum, Nähe findet er nur bei Tauben. Und eine der Tauben liebt er besonders, bis ein älterer Junge sie ihm wegnimmt.
Der Typ hat meine Taube genommen. Ich sagte, bitte, gib sie zurück. Er war 15, ich 9. Er riss der Taube den Kopf ab und schlug mich damit.
Geschlagen mit dem blutenden, kopflosen Körper des Lieblingstiers. Für den kleinen Mike natürlich ein Schockmoment und vielleicht die Geburtsstunde des Boxers Tyson.
Ein anderer rief, kämpfe. Und das tat ich.
Sein erster Kampf, der erste Schlag seines Lebens, als eine Art Reflex aus Angst und Wut. Aber auch der Moment, in dem etwas in ihm umschaltet. Denn er merkt plötzlich,
ich merkte, ich kann das gut.
In Brownsville bleibt das natürlich nicht unbemerkt. Es hat ihm Respekt verschafft.
Danach kamen andere und kämpften für Geld mit mir.
Mike lernt schnell, hier überlebt nur, wer härter ist als der, der vor ihm steht. Und die ständigen Schlägereien bringen ihn dann mit 13 in eine Jugendanstalt. Eine Einrichtung für schwer Erziehbare. Dort bekommt er dann richtigen Boxunterricht. Bei Jugendbetreuer Bobby Stewart, einem ehemaligen Profiboxer. Der hat nicht nur erkannt, wie hart Mike zuschlagen kann, sondern auch, wie schnell Mike Boxtechniken lernt und verinnerlicht. Und deshalb stellt Stewart ihn einem Mann vor, von dem er glaubt, dass der aus Mikes Talent etwas viel Größeres machen kann als er selbst, Cus D'Amato. D'Amato ist Anfang der 80er eine Trainerlegende, gilt als Erfinder des Peekaboo-Stils, also hohe Deckung, kleine Kopfbewegung, permanenter Vorwärtsdruck und dann explosive Haken aus der Hüfte. Die perfekte Kampftechnik für kleine, schnelle Schwergewichtler wie eben Tyson. Eine Technik, die ihn unantastbar machen kann, solange er sie diszipliniert trainiert. D'Amato sieht in Tyson etwas, was vorher kaum jemand in ihm gesehen hat. Ruhe, Kraft, Fokus, aber eben auch eine Verletzlichkeit, die ihn jedoch formbar macht. Und er bläut ihm ein:
Fear is our best friend. Without fear, we would all die. We would do something foolish or stupid, which would cause our death or being crippled. Fear is something which has to be controlled. I always compare it to fire. Fear, like fire, must be controlled.
Furcht ist unser Freund. Ohne würden wir sterben, weil wir etwas Gefährliches oder Dummes täten. Sie muss aber kontrolliert werden, genau wie Feuer. Wenn nicht, zerstört sie alles um dich herum. Wenn sie aber kontrolliert wird, funktioniert der Kämpfer viel besser, als er jemals gedacht hätte.
Einer von D'Amatos Leitsätzen, der für Tyson zum Mantra werden soll. Und D'Amato wird zum Trainer, Mentor und Ersatzvater. Er gibt Mike Struktur, Disziplin und ein Ziel, auf das er ihn drillt wie eine Maschine. Immer wieder zeigt er ihm, wie er sich klein machen kann, um dann vorzurücken, um zu explodieren, wie man Gegner einschüchtert, bevor sie überhaupt schlagen und vor allem, wie man Wut in Präzision verwandeln kann. Und das funktioniert bei Tyson hervorragend. Mit 17 dominiert er bereits Sparringspartner, die zum Teil doppelt so alt sind wie er. D'Amatos Führung ist ein Geschenk für Mike, aber zugleich auch ein großes Risiko. Tyson lernt bei ihm alles, was einen perfekten Kämpfer ausmacht, allerdings nur wenig von dem, was einen stabilen Menschen ausmacht. D'Amato stärkt seine Fäuste, aber nicht seine Impulskontrolle. Er kanalisiert seine Wut, aber nicht seine inneren Konflikte. Er baut ihn zum Champion auf, aber eben nicht zu einer gefestigten Persönlichkeit. Und so schafft er eine Waffe, die ohne ihn kaum jemand kontrollieren kann. Und dann stirbt D'Amato 1985 an den Folgen einer Lungenentzündung. 1986, ein Jahr nach D'Amatos Tod, bekommt Mike Tyson dann die Chance, auf die D'Amato ihn immer vorbereitet hatte, den Schwergewichtstitel. Sein Gegner, der damals amtierende Champ Trevor Burbick. C, erfahren, physisch stark, ein Mann, der Larry Holmes über die volle Distanz gezwungen hat und der Muhammad Ali in dessen letzten Kampf besiegt hat. Ein Mann also, der eigentlich einfach stehen bleibt, wenn andere schon längst gefallen sind. Und viele Experten sind sich einig, für den gerade mal erst 20-jährigen Tyson definitiv noch eine Nummer zu groß. Doch es soll anders kommen. Jeder Muskel in Tysons Körper steht unter Spannung und entlädt sich dann mit dem ersten Gongschlag bei diesem WM-Fight. Sofort legt Mike eine Dominanz an den Tag, die die vorher so kritischen Experten komplett überrascht und aus den Socken haut. Und damit nimmt Burbick die Luft zum Atmen. Mit Druck, Präzision und Kombination drückt er ihn sofort in die Seile und trifft ihn dann in der zweiten Runde mit einem harten linken Haken. Burbick wankt, taumelt, fällt, rappelt sich kurz nochmal wieder hoch, sackt dann aber erneut zusammen. That's the very first
first knockdown of the fight.
Und der Ringrichter bricht den Kampf ab.
And Mills Lane says, no, you're not back to your feet. It's all over. And we've got a brand new WBC heavyweight champion of the world. And he's a youngster named Mike Tyson, who can reign for a long, long time.
Mit gerade einmal 20 Jahren wird Tyson der jüngste Schwergewichtsweltmeister der Geschichte. Er ist ein Naturereignis, ein Kämpfer also, den scheinbar nichts aufhalten kann. Ein Mythos entsteht, Iron Mike. Dieser Mythos schützt ihn, treibt ihn an, macht ihn aber auch später angreifbar. Mit einem Mal ist Mike Tyson weltberühmt. Sponsoren, TV-Shows reißen sich um ihn, er scheffelt Millionen und gerät in ein Umfeld, das von ihm profitiert, ihm aber nur selten Grenzen setzt. Und so schlägt er über die Stränge, erlebt das aus, was ihm in seiner Kindheit verwehrt blieb. Nähe, Anerkennung, Zuwendung, Bestätigung, auch sexuell. Und das in einer Radikalität, die niemand um ihn herum kontrolliert. Was früher fehlte, übertreibt er jetzt. Und wie gesagt, niemand stoppt ihn. Und in diesem Zustand, gefeiert, entgrenzt, ohne Kontrolle, fährt Mike Tyson dann im Juli 1991 nach Indianapolis. Als Star der Indiana Black Expo, als Magnet für Öffentlichkeit, als Mann, der an diesem Wochenende überall umschwärmt wird, von Fans, Reportern, veranstaltet und der sich wieder einmal fühlt, als gehöre ihm die Stadt. Und dann lässt das krachen. Partys, Auftritte, das volle Tyson-Programm eben. Währenddessen ist Desiree Washington am gleichen Ort, aber in einer ganz anderen Realität. Alleine auf sich gestellt und natürlich ist sie überwältigt von der Glitzerwelt, in der sie da plötzlich steht, in die sie reingeraten ist. Und so kreuzen sich dann ihre Wege. Tyson, der Superstar, gewohnt, dass niemand ihm ein Nein gibt, dass jede Tür aufgeht, an die er klopft, dass Menschen sich nach ihm richten. Und Washington, jung, sicherlich auch ziemlich naiv, angesprochen von einem Mann, der für viele, besonders ja auch für ihre Familie, ein Held ist. Das ist für sie definitiv kein Alltagskontakt. Und es kommt zum Sex. Das ist unstrittig. Strittig ist lediglich die Frage, ob einvernehmlich oder nicht. Und die wird im folgenden Prozess dann untersucht. Washington erzählt, sie habe sich früh unwohl gefühlt, habe gehen wollen, doch Tyson habe sie daran gehindert. Sie sagt, sie habe klar gemacht, dass sie keinen Sex wolle. Mit Worten, aber auch mit der Kraft ihrer gerade mal 50 Kilogramm.
I hit him. It was like hitting a wall. I cried. I did anything to get him to stop. I couldn't defeat him physically.
Es war, als schlüge ich gegen eine Wand. Ich tat alles, um ihn zu stoppen, schaffte es aber nicht. Ich konnte nur bitten und weinen. Das schlimmste Gefühl meines Lebens. Ich hatte keine Kontrolle.
Completely out of control. I had no control of anything. All I could do was beg and cry. That's all.
Aber der ihr körperlich überlegene Tyson habe natürlich nicht von ihr abgelassen. Und sie hatte nur noch Angst, beschreibt sie.
He was crazy. And when someone's crazy and
er war verrückt und wenn jemand das ist, weiß man nicht, was sie tun. Ich hatte nur noch Angst, konnte nicht anders.
And I couldn't help but to be afraid.
Sie beschreibt Schmerzen, Überforderung und sagt, genau deshalb sei sie tags drauf dann ins Hospital gegangen. Und sie bleibt in all dem konsequent, ohne Abweichung von ihrer Version der Ereignisse, ohne Unsicherheiten zu zeigen. Auch Mike Tyson bleibt konsequent. Der Sex sei einvernehmlich gewesen, behauptet er. Sie habe nicht protestiert, keinen Widerstand geleistet, keine Ablehnung geäußert. Er sagt, er habe weder Gewalt noch Drohung angewendet. Und eben, dass der Kontakt freiwillig gewesen sei. Zwei komplett gegensätzliche Darstellungen, keine Zeugen, keine Kamera, keine dritte Person. Juristisch betrachtet also ein Fall, wie er in amerikanischen Gerichten häufig vorkommt. Aber an diesem Fall ist nichts gewöhnlich, schon allein wegen des Mannes, der da auf der Anklagebank sitzt, Superstar Mike Tyson. Im Gerichtssaal wimmelt es von Reportern. Kamerateams aus dem ganzen Land haben sich eingefunden und draußen stehen Fans und Gegner, alle fixiert auf den jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten. Ein Mann, der schon vor dem Prozess regelmäßig mit Eskapaden in den Schlagzeilen stand. Und auf der anderen Seite Washington, 18, Studentin, Schönheitskönigin, frommes Elternhaus, ehrgeizig, kontrolliert, das komplette Gegenteil von Tyson und eben auch völlig unbekannt. Die beiden, die unterschiedlicher kaum sein könnten, werden in diesem Prozess zu Symbolfiguren. Denn in diesem Fall geht es längst nicht mehr nur um die Frage, was in Zimmer 606 wirklich passiert ist. Es geht auch darum, was die beiden für die Menschen da draußen verkörpern. Mike Tyson, weltberühmt, körperlich beeindruckend, mit einem Ruf, der ihm vorauseilt. In den Monaten davor Prügeleien, Ausraster. Und genau dieses Bild tragen viele Beobachter automatisch mit sich, als sie ihn dann im Gerichtssaal sehen. Ein Mann, der wirkt, als habe er viel zu viel Energie für diesen Raum und dessen ganzes Verhalten von komplett ruhig und unbeteiligt in Sekundenbruchteilen umschwenken kann, zu unruhig, angespannt und bei missliebigen Nachfragen aus seiner Sicht manchmal auch extrem gereizt. Das passt einfach zu gut zu dem Verhalten, das Desiree aus der Tatnacht beschreibt, wie hier später auch bei Barbara Walters.
His voice was so different than it was when he was raping me. It completely changed.
Seine Stimme war auf einmal ganz anders. Als er mich vergewaltigte, war sie total verändert. Er, sein Gesichtsausdruck, das alles war ganz anders. Er wurde von einem netten Mann zu einem Tier oder Dämon.
This animal, like a demon or something.
Und so wirkt Tyson auf viele und Desiree Washington wirkt wie ein Engel. Ruhig, diszipliniert, kontrolliert im Auftreten. Eine junge Frau, die offen und ehrlich und für viele dadurch gerade glaubwürdig wirkt. Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen schweben von Anfang an über allem, was vor Gericht gesagt wird. Die Staatsanwaltschaft zeichnet im Prozess ein klares Bild. Washington habe Nein gesagt und Tyson habe dieses Nein nicht akzeptiert. Sie betonen ihre Konsequenz und ihre frühe Meldung, also den Gang ins Hospital. Und die Verteidigung versucht genau daran Zweifel zu streuen. Wenn das alles wirklich so belastend für Desiree gewesen sein soll, so ihre Argumentation, warum konnte sie dann trotzdem in den folgenden zwei Tagen am Schönheitswettbewerb teilnehmen? Wie konnte sie lachen und vor der Jury tanzen, ohne dass man ihr etwas anmerkte? Berechtigte Frage, die sie aber auch ebenso schlüssig beantwortet. Eine Frage der Disziplin sei das gewesen.
As I stated when I was on the stand at the trial, I played softball for 12 years.
Ich habe 12 Jahre Softball gespielt mit kaputten Zähnen, gebrochenem Handgelenk. Ich war nie jemand, die aufgibt. Sonst hätte ich auch das Verfahren nie durchgehalten. Ich hatte 6 Monate hart für den Wettbewerb gearbeitet, deshalb habe ich das durchgezogen.
Die Verteidigung versucht natürlich, das in Zweifel zu ziehen. Beharrt auf Tysons Sicht, einvernehmlicher Sex, keine Drohung, kein Zwang. Und Tyson selbst sagt zu den Vorwürfen das hier.
Diese junge Frau ist ein Reptil, ein Monster.
Doch im Gerichtssaal prallen nicht nur diese zwei sich widersprechenden Aussagen aufeinander, sondern eben auch die jahrzehntealten Vorstellungen vom aggressiven schwarzen Mann und vom jungen, unschuldigen Mädchen. Und dieser Prozess findet zudem in einer Zeit statt, in der Amerika langsam beginnt, offener über sexuelle Gewalt zu sprechen, in der immer mehr Frauen öffentlich sich trauen zu erzählen, was ihnen passiert ist. Und ihnen wird erstmals auch wirklich zugehört. Das alles gehört zu dem Klima, in dem dieser Fall, in dem dieser Prozess verhandelt wird. Und dazu kommt, dass die Jury aus 12 Menschen aus Indianapolis besteht, die überwiegend weiß sind. Und wie überall können auch hier unbewusst gesellschaftliche Vorurteile, Erwartungen, Bilder eine Rolle spielen. Nicht für die Entscheidung, aber doch irgendwo als Brille, durch die man auf Menschen schaut. Das behauptet Tyson damals, spiele natürlich auch in seinem Fall mit Sicherheit eine Rolle.
Bei jedem hätten sie gesagt, der Junge hat Spaß, aber ich bin der schwarze Vergewaltiger. Dieser schwarze, starke Junge will ihr an die Wäsche. Sie sagt nein und er schlägt sie. Macht mit ihr, was er will. Das wirft man mir vor.
So that's the stigma I'm left with.
Beide Seiten versuchen also, ihre Geschichte möglichst überzeugend erscheinen zu lassen. Und die Frage nach der Schuld wird dadurch abgelöst von der Frage, wen hält man denn jetzt für glaubwürdiger? Nicht nur juristisch, sondern eben auch menschlich. Und bei der Suche nach einer Antwort spielen natürlich auch für die Jury ganz individuelle Erfahrungen eine Rolle. Viele rechnen mit langen Beratungen, doch die Jury benötigt für ihre Entscheidung weniger als 2 Tage. Und als sie in den Sitzungssaal zurückkommt, ja, da wird es plötzlich ganz still. Tyson schaut nach vorne. Washington sitzt zwischen ihren Eltern. Die Reporter halten die Mikrofone bereit. Und dann fällt das klare Urteil.
Der Ex-Weltmeister und verurteilte Vergewaltiger Mike Tyson ist auf dem Weg ins Gefängnis. Er wurde in Indianapolis zu 6 Jahren verurteilt, weil er letzten Sommer eine Schönheitskönigin vergewaltigte.
Die Jury glaubt Washingtons Darstellung, weil sie klar blieb, weil sie früh Hilfe suchte. Und sie glaubt Tyson nicht, weil seine Aussagen im Laufe des Prozesses in Details auch schwankten und weil er im Saal eben oft gereizt wirkte. Und für die Geschworenen passte dieses Auftreten einfach nicht zu jemandem, der von sich behauptet, dass alles einvernehmlich gewesen sein soll. Kaum ist das Urteil gesprochen, beginnt dann die Interpretation. Für die einen ist es ein Zeichen, dass auch Superstars nicht über dem Gesetz stehen. Für andere ist es ein Beleg dafür, dass ein schwarzer Mann in Amerika schneller verurteilt wird, vor allem wenn ihm ein entsprechender Ruf vorauseilt. Sein Auftreten, seine Eskapaden schon vor dem Prozess ein bestimmtes Bild gezeichnet haben. Dieses Urteil entfacht eine landesweite Debatte über Rasse, über Sex, über Macht, über Vorurteile und über die Frage, wem man eigentlich glaubt und warum. Und bis heute hält diese Debatte an. Und an der beteiligen sich selbst jetzt noch, 30 Jahre später, Menschen wie der bekannte Jurist Alan Dershowitz.
Mike Tyson was absolutely innocent. He did not rape.
Tyson war unschuldig. Er hat niemanden vergewaltigt. Er hat mal gesagt, ich habe viele Dinge getan, für die ich hätte verurteilt werden können. Das gehörte aber nicht dazu. Ihm wurde das Recht verwehrt, Zeugen aufzurufen, die aussagen konnten, dass sie ihn mit der Frau aufs Zimmer haben gehen sehen. Und sie küssten sich, umarmten sich, hielten Händchen, obwohl sie aussagte, dass sie ihn nicht ausstehen konnte. Diese Beweise wurden von einer Richterin ausgelassen, die Tyson im Gefängnis sehen wollte.
Und auch deshalb ist für Desiree Washington der Fall mit dem Urteil nicht abgeschlossen. Die Geschichte dieser Nacht in Indianapolis wird sie nie ganz abschütteln können. Ihr Name bleibt eben untrennbar mit diesem Tyson-Fall verbunden und ist weiter Stoff für Diskussionen. Den einen gilt sie als Vorbild, weil sie mutig war, andere zweifeln ihre Aussage weiter an, wie übrigens auch Jahre später noch ein gewisser Donald J. Trump, sogar live im TV bei David Letterman.
Mike Tyson was greeted at his door at 1 o'clock in the morning by a woman.
Die Frau war um 1 Uhr morgens bei Mike Tyson an der Tür. Das ist lächerlich. Sie tanzte dann um 8 Uhr schon wieder. Und Tyson geht für 6 Jahre ins Gefängnis. Ich verstehe das nicht. Er hatte die miesesten Anwälte, die ich je gesehen habe.
Anyway, Mike Tyson geht ins Gefängnis, sitzt knapp 3 Jahre seiner auf 6 Jahre angesetzten Haft ab. Und als er wieder rauskommt, glauben viele, er sei jetzt ein anderer, ein gereifterer, ein kontrollierterer Mann. Doch das ist nur die Oberfläche. Tyson trainiert, kehrt auch in den Boxring zurück, gewinnt auch schnell wieder Kämpfe, verdient wieder Millionen, aber innerlich ist er auch weiterhin ein Mann, der mit denselben Mustern ringt wie vorher. Die Unruhe, der Druck, die Impulsivität, all das ist ja nicht verschwunden. Und 1997, 5 Jahre nach seiner Verurteilung, zeigt sich das der ganzen Welt in einem Fight gegen Evander Holyfield, als Tyson ihm im Clinch ins Ohr beißt. Erst einmal und dann auch noch ein zweites Mal. Eine der berüchtigsten Szenen der Sportgeschichte und ein Zeichen dafür, dass Haft, Erfolg und Comebacks seine inneren Konflikte nicht gelöst haben. Tyson bleibt eine Figur, die nach außen gigantisch wirkt und innen oft instabil ist. Ein Mann, der Erfolg und Absturz immer dicht beieinander lebt und der erst sehr viel später zur Ruhe kommen soll, reumütiger wirkt und auch zugibt, ich war außer Kontrolle, der aber trotzdem auch weiter behauptet, aber ich habe nie etwas falsch gemacht. Sicherlich auch ein Grund, warum die Diskussionen über den Fall selbst nie ganz verstummen wollen. Für manche ist Tyson ein klarer Täter, für die anderen ein Opfer eines Systems, das eben auch von Rassismus gesteuert wird. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich am Ende irgendwo genau zwischen diesen Extremen. Der Fall Mike Tyson ist die Geschichte eines Jungen, der in Gewalt groß wird. Sie benutzt, um zu überleben und später als erwachsener Mann nicht gelernt hat, wo Stärke endet und Verantwortung beginnt. Die Geschichte von Desiree Washington ist die einer jungen Frau, die in einer Welt lebt, in der Frauen bei solchen Vorwürfen lange misstrauisch betrachtet wurden und die trotzdem den Mut fand, ihre Version öffentlich zu machen und dafür bis heute allerdings auch einen Preis zahlt. Ausgedrückt in Zweifeln, Kommentaren und Urteilen über sie, die nie ganz verstummen werden. Und zwischen diesen beiden Leben steht Amerika, ein Land, in dem Rasse, Macht, Geschlechterrollen immer mitschwingen, selbst dann, wenn niemand darüber wörtlich spricht. Ein Land, in dem der schwarze männliche Körper über Jahrzehnte verzerrt wurde und in dem Frauen, die über sexuelle Gewalt reden, noch immer erklären müssen, warum man ihnen überhaupt glauben sollte. Genau deshalb bleibt dieser Fall bis heute so schwer eindeutig, weil er zeigt, wie viele Schichten über einer Wahrheit liegen können, wie Sex, Macht und Hautfarbe, Wahrnehmungen formen, wie Klischees wirken und wie Rollenbilder Urteile färben. Mike Tyson lebt heute ein anderes Leben. Er ist ein Mann, der über seine Vergangenheit spricht, mal reuig, mal trotzig, aber immer mit einer gewissen Unschärfe, die einfach bleibt. Desiree Washington lebt weit von der Öffentlichkeit, doch mit diesem Fall werden beide immer verbunden bleiben. Ein Fall, der für Amerika zum Spiegel geworden ist, für ein Land, das bis heute mit denselben Fragen ringt, aber selten klare Antworten findet.
Oh. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.